Guten Morgen oder heute ist Palmsonntag und deshalb möchte ich auch eine Stelle lesen. Genau, die Stelle kommt jetzt dann da hoch. Die zweite Folie. Na, weiter unten. Ja, man sieht es nicht gut. Aber. Okay. Heute gibt es Probleme mit dem Beamer. Also ein Riesendankeschön an den Christian, dass sich da durchkämpft. Ich lese die Stelle mal vor. Aus Matthäus 21, Abvers 1. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn jubelte: Gelobt sei Gott, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Wir wissen Gott sei Dank, dass Jesus nicht nur ein Prophet war, sondern dass er Gott selbst war, der auf die Erde gekommen ist. Und ihr wisst alle sicher, dass auf dem Palmsonntag der Karfreitag folgt, also mit einigen Tagen dazwischen. Und beim Karfreitag rufen dieselben Leute, das habt ihr eh wahrscheinlich schon gehört, dieselben Leute, die rufen Hosanna dem Sohn Davids. Dieselben Leute rufen dann, kreuzigt ihn, ans Kreuz mit ihm. Wir wollen ihn nicht. Und Jesus weiß das. Der weiß schon Wochen vorher, wie er sterben wird, dass er ans Kreuz gehen wird. Er weiß das und er zieht ein. Und er zieht nicht ein, wie ein König normalerweise einzieht. Also eigentlich wurde in der Moderation schon so viel gesagt und im Lobpreis auch wirklich großes Dankeschön. Er zieht ein, ganz demütig, auf einem Lasttier, auf einem dienenden Tier. Und das ist auch ein Symbol für Jesus, der das Lasttier ist, der die Last, die Sünde der ganzen Welt dann trägt. Das Hosanna, weiß jemand von euch, was das bedeutet? Ihr könnt es einfach rausschreien, wenn es so ist. Preiset Gott. Ja, ich habe auch immer gedacht, das heißt so, hey, gelobt sei Gott, gepriesen sei Gott. Es heißt eigentlich, hilf, Herr. Herr, hilf doch. Es ist so richtig ein Hilfeschrei. Und es ist voll ungewöhnlich, dass sie den Psalm dann immer gesungen haben, beim Passafest, glaube ich. Das kommt aus Psalm 118, Vers 25. Herr, hilf doch. Und mich erinnert das auch an Bartimäus, der von Jesus hört und dann ruft, Herr, hab Erbarmen mit mir, hilf mir. sei mir gnädig, Sohn Davids, Hosanna, Sohn Davids, hilf mir doch. Genau. In der Stelle wird eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert, und zwar Zacharia 9, Vers 9. Da steht: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Er ist demütig. Das ist das, wenn man eigentlich mit Heeresmacht einziehen könnte, die Stadt einnehmen könnte, mit Engeln, mit aller Macht. Und dann kommen wir auf einem Esel reingeritten, ohne Waffen, ohne irgendwas. Und so ist Gott. Gott kommt, der Benjamin hat schon geredet von unserem Herzen, unseren Toren, ob wir die aufmachen. Und Gott kommt nicht mit Gewalt hinein und sagt: Hey, ich bin hier der Boss, was die Wahrheit wäre, was die Wahrheit ist. Aber trotzdem kommt er ganz sanft und demütig. Und deshalb möchte ich über das Thema Demut mal reden. Das Thema Demut ist ein sehr, sehr alt, also ist ein sehr alter Begriff, den hört man im Alter kaum. Warum möchte ich heute über Demut reden? Erstens, es ist einer der Begriffe, die so verschwommen sind, wo wir nicht genau wissen, was das ist. Da möchte ich Klarheit geben. Das Zweite ist, die Gesellschaft um uns herum ist so ich-zentriert. Es geht um Selbstverwirklichung, um mich, und ich bin eigentlich so gut und ich bin so viel wert und ich bin, wo ich auch einfach eine biblische Sicht drauf geben will. Und das Dritte ist, mir ist auch ganz bewusst, dass es ein sehr unpopuläres Thema ist, und auch damals war es schon unpopulär. Aber es ist so ein wichtiges Thema. Es ist ein Thema, das über Leben und Tod entscheidet, sogar über dein Leben, auch als Christ. Genau, das sind die Gründe, warum ich über Demut reden will. Zum Ersten, genau, was ist Demut? Okay. Demut ist, das bedeutet ganz einfach gesagt, die Dinge im rechten Licht zu sehen, eine klare Sicht zu haben auf die Dinge. Das ist ganz klar zu sehen, wer man selbst ist und wer Gott ist. Und jemand anderer hat auch gesagt, das ist wahre Selbsterkenntnis, wenn man sich selbst wirklich sieht, wie man wirklich ist, und eine realistische Selbsteinschätzung. Das ist ein demütiger Mensch, der kann sich selber, andere und Gott sehr gut einschätzen. Und ich möchte, man kann jetzt über Demut reden vor Gott, zu Gott hin, oder Demut zu anderen Menschen, demütig zu sein. Ich möchte heute über die Demut zu Gott reden, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu Liebe eigentlich. Erst durch Demut, wenn ich weiß, wer Gott ist und wer ich bin, dann kann ich ganz gelassen, ich kann alles loslassen und ich kann meinen Nächsten lieben. Ich bin frei, ich muss mich nicht um mich selbst drehen. Ganz ehrlich, bei der Vorbereitung von der Predigt, das war eine der schwierigsten Vorbereitungen, weil das Thema Demut halt auch kommt, wenn man irgendwann auf der Bühne steht und es kommen automatisch Gedanken ran, die, weiß nicht, oh, was werden die Leute denken und wird das wirklich gut werden, und so viel dreht sich dann, ich bin ganz ehrlich mit euch, so viel dreht sich dann, hey, werde ich den Erwartungen sprechen, werde ich das eh gut machen, und das Gebet an Gott, hey, lass die Predigt gut sein, geht weg von wirke du Gott in den Menschen hin zu, oh, ich hoffe, die Leute sehen mich in einem guten Licht oder so. Aber gerade vorher sind zwei von meiner Kleingruppe noch zu mir gekommen und die haben für mich gebetet, und ich habe da einfach so klar sehen dürfen, so in einem kurzen Moment, hey, ich habe gar nichts zu geben. Ich kann reden vielleicht, aber sogar das ist von Gott. Ich kann denken, das ist von Gott. Ich kenne die Bibel, das ist von Gott. Ich lebe, ich atme, weil Gott mich am Leben hält. Und ich habe gar nichts, ich könnte gar nichts bewirken. Ich kann einfach Worte reden und ihr hört die Worte, gehen rein, raus, oder ihr versteht etwas. Aber im Herzen, ob sich da was verändert, das kann nur der Heilige Geist. Und ich war vorher so dankbar, dass ich das erkannt habe und gecheckt habe, Ihr seid nur abhängig vom Heiligen Geist, nicht von dem, was ich, wie gut ich was mache oder so. Und das hat mir so enorm viel Druck einfach weggenommen. Und es ist so angenehm. Genau. Vielleicht noch kurz, was Demut nicht bedeutet, weil ich habe vorher gesagt, Demut ist so schwammig. Was Demut sicher nicht ist, ist gering von sich selbst zu denken. Also so geringer, als man eigentlich ist. So, ich kann nichts und ich bin nichts wert. Demütig zu sein bedeutet nicht, unsicher zu sein, schüchtern und keine Ahnung, und ich darf ja nichts machen, sondern im Gegenteil, Menschen, die demütig sind, die wirklich demütig sind, sind sehr sicher in sich selbst, weil sie ganz klar eine klare Sicht haben, weil sie wissen, ich muss nicht irgendwas machen, um mich größer darzustellen, und ich brauche mich auch nicht verhalten wie ein, weiß nicht, ein Sklave, weil ich bin, wer ich bin, und Gott ist, wer er ist. Und das ist, genau. C.S. Lewis, der hat in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, im dritten Abschnitt, in Kapitel 8, ganz am Ende, sagt er, Sie sollten nicht meinen, ein wirklich demütiger Mensch wäre das, was die meisten Leute heute unter demütig verstehen. Er wird bestimmt keiner von diesen schmierigen, unterwürfigen Leuten sein, die einem ständig erzählen, was für ein Niemand sie doch seien. Das ist nicht, wofür Gott uns berufen hat, wie der Bench auch gesagt hat, sondern wir dürfen uns sicher sein in dem, wer wir sind, und einfach die Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit Freude ausleben, um andere zu segnen und damit Gott wirken kann. Genau, was ist Demut noch nicht? Es ist keine Selbstverachtung, keine Selbsterniedrigung, sondern genau, ich kann mich nüchtern, ehrlich und realistisch selbst einschätzen. Ich bin nicht weniger, als ich von mir denke, als ich bin, also, aber auch nicht mehr, als ich wirklich bin. Und ein letztes noch bei der Definition. Demut darf nie mit Demütigung verwechselt werden, also im Menschlichen. Also Demütigung bedeutet öffentliche Erniedrigung oder Beschämung, und sich von anderen Menschen demütigen oder sich erniedrigen zu lassen oder sich sogar Missbrauch auszusetzen und das zu gedulden, weil man denkt, man ist demütig dadurch, das hat gar nichts mit Demut zu tun. Das ist so weit entfernt von Demut. Weil, ja, genau, das wollte ich nur mal klarstellen noch. Okay, gehen die Folien? Sind die? Ich bin da jetzt schon. Ja, genau, da. Du kannst auf die von Johannes dem Täufer gehen. Achso, das siehst du nicht. Die nächste, ja. Danke. Ich möchte euch ein Beispiel bringen von einem Menschen, der wirklich demütig war. Und ich lese euch dazu ein paar Stellen vor. Sind alle aus dem Johannesevangelium? Okay, die erste Stelle, ich habe sie alle aufgeschrieben. Johannes antwortete ihnen, also den Leuten um ihn herum, ich taufe nur mit Wasser, doch mitten unter euch steht einer, den ihr noch nicht kennt. Er wird aber schon bald nach mir kommen, und ich bin es nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Die nächste Stelle, das sind ein paar Verse später. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle, und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte er ihn an und rief aus, seht hin, das ist das Lamm Gottes. Da wandten sich die zwei Jünger um und folgten Jesus nach. Das ist Demut. Nicht auf sich selbst zu schauen, sondern auf Gott zu schauen, ihm die Ehre zu geben und zu sagen, okay, ich habe zwei Jünger hier und es ist cool, dass die mir nachfolgen, aber der ist der wirkliche Held. Genau. Und in der nächsten Stelle, da kommen eigentlich die Jünger von Johannes zu ihm und sagen so, hey Johannes, der eine, auf den du gezeigt hast, der tauft dort und alle Menschen gehen zu ihm und die kommen nicht mehr zu uns. Und da steht, Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben wird. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, nicht mehr. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, der freut sich so riesig an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue auch ich mich. Und meine Freude ist jetzt vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Das ist wirkliche Demut. Was ist Demut? Eine klare Sicht auf die Dinge haben. Und er hat so eine klare Sicht. Also, ja, ich meine, viele machen Dienste, dienen in der Arbeit, in der Schule, wo er sagt, oder auch in der Gemeinde. Und ich glaube, wir dürfen, gerade im geistlichen Dienst, wir dürfen nie in diese Falle reintappen, dass wir denken, wir sind irgendwas Besseres, weil wir was Geistliches machen. Überhaupt nicht. Wir haben mehr Verantwortung. Da steht ganz klar in der Bibel, wenn du predigst und du tust es selbst nicht. Und also es ist wirklich, es gibt sehr harte Stellen in der Bibel, die machen einen sehr demütig. Genau. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn jemand echt eigentlich bekannt werden möchte und ein guter Sänger oder Sängerin werden will, wo sind da die Motive? Und Demut ist ja so das Gegenteil eigentlich von Hochmut. Und ist mein Ziel eigentlich Selbstverwirklichung? Oder ist mein Ziel eigentlich wirklich, dass ich möchte, dass Gott erhoben wird, dass Gott verherrlicht wird? Und ich habe mit dem gekämpft. Ich habe früher Lobpreis geleitet in der Jugend und bei den jungen Erwachsenen, also vor langer, langer Zeit. Und das ist, ja, ich schaue jünger aus, als ich bin. Nein, aber ich weiß noch, wie ich begonnen habe mit Lobpreis machen. Ich habe Gitarre spielen gelernt und zu Hause, jeden Abend, ihr könnt meine Mom fragen oder meine Geschwister, habe ich krampfhaft versucht, Lobpreis zu machen, weil ich konnte nicht am Klavier spielen wegen den Nachbarn, das war so laut. Und dann habe ich halt Gitarre spielen gelernt. Und das war der schönste Lobpreis, den ich gemacht habe. Für ein Jahr. Ich habe ein Jahr fast nicht Gitarre spielen können. Habe probiert. Und nach einem Jahr habe ich es können. Dann habe ich in der Jugend mal gespielt. Dann habe ich geleitet. Und diese Zeit zu Hause, die so eine intime Zeit mit Gott war, wo ich ihm so nahe gekommen bin, das hat sich verwandelt in eine Probezeit. Also ich habe dann geprobt für den Freitag oder für den Samstag. Und etwas in mir hat sich verändert. Und auf einmal habe ich nicht mehr Gott gelobt zu Hause, sondern ich habe nur, das könnte ich nehmen als Übergang. Und wenn ich das transponiere, dann passt das so zusammen. Und völlig weg den Fokus. Keine klare Sicht auf die Dinge. Und ich bin dann nach Dänemark auf Bibelschule gegangen. Und ich war so ausgebrannt zu dem Zeitpunkt. Ich habe dort niemandem gesagt, dass ich Gitarre spiele oder Klavier. Ich habe die Gitarre nicht angegriffen für ein Jahr, weil das so schwierig war. Und ich habe höchsten Respekt vor Leuten, man stellt sie hier ins Rampenlicht, tut alle Scheinwerfer auf sie und dann sagt man, okay, aber schau nicht auf dich. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und deshalb habe ich wirklich einen hohen Respekt. Und ich glaube, alle, die irgendwie auf der Bühne stehen, bitte betet für die Leute, dass sie nicht in Hochmut fallen, weil Hochmut ist das, was den Teufel zum Teufel gemacht hat. Er wollte wie Gott sein, er wollte hoch hinaus. Und nirgendwo in der Bibel steht, Gott liebt dich und deshalb versucht, das Beste aus dir zu machen oder so. Nein, es heißt eigentlich, geh und diene den anderen, Okay, aber ich bin jetzt ganz weit weg von meinem, ein nächstes Beispiel, die nächste Folie bitte. Das ist Jesus, Jesus. Es heißt in dem einen Vers, kommt zu mir alle, die mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Warte, da steht noch. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zum Ersten ist es so angenehm, eben diese Erkenntnis zu haben, weiß nicht, ich folge Jesus nach und seine Last ist wirklich leicht. Ich muss nichts tun, ich muss ihn nicht beeindrucken. Und er lädt uns ein, lerne von mir. Und er war Gott selbst. Er hat sich erniedrigt, steht da. Vielleicht lese ich die Stelle vor, das ist so wunderschön. Philipper 2, Abvers 5. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, er war wirklich Gott, mit aller Macht und allen Rechten, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und dann geht's weiter. Deshalb, weil er sich erniedrigt hat, hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Da gibt es ein altes Lied, das heißt so: Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Und das ist so eine Wahrheit, weil es im Wort Gottes steht und weil es wirklich mal sein wird. Jeder Mensch, da steht, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Jeder, der schon gestorben ist, jeder, der noch geboren wird, jeder wird einmal seine Knie beugen vor Gott. Jeder wird das machen. Und wir können uns jetzt entscheiden, wollen wir das jetzt schon machen? Wollen wir Gott seine Herrlichkeit und seine Majestät anerkennen und uns beugen vor ihm? Oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, manchmal denken wir als Christen so, Gott, ich habe dir mein Leben gegeben, ich habe die Erlösung angenommen, ich habe deine Liebe empfangen. Und dann denken wir, das passt, ich muss nicht mehr machen. Aber eigentlich ruft Gott uns immer wieder auf, dass wir uns beugen vor ihm. Und eigentlich ist Lobpreis nichts anderes. Wenn wir singen, Jesus oder Gott, wir erheben dich, heißt es nicht einfach, dich in die Luft zu heben, das macht gar nichts, sondern dich zu erheben über mich selbst. Du bist höher als ich. Ich setze dich an die erste Stelle. Du bist mir wichtiger als alles andere. Was andere Leute denken, was egal was, du bist mir wichtiger. Du kommst zuerst. Und wenn du verheiratet bist, dann kommt nicht dein Ehepartner zuerst, sondern Gott kommt zuerst. Und es kommt nicht deine Familie zuerst oder deine Kinder zuerst, Gott kommt zuerst. Und das ist so ein Riesenunterschied. Ich habe gestern mit Freunden, ich habe Freunde besucht und da hatten eben die eine Frau hat mir einfach erzählt, so von ihrer Oma, die so demütig war, die es so vorgelebt hat. Und sie hat gesagt, ja, auch wenn mein Kind stirbt, auch dann ist Gott zuerst und Gott ist wichtiger und ich werde Gott lieben. Und das ist so hart, oder? Wie kann man sowas sagen? Weil das ist ja mein Kind. Aber es geht wirklich darum, Demut ist wirklich, die Dinge im rechten Licht zu sehen. Und zu sehen, Gott ist immer unter Kontrolle. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Und er ist größer und er verdient unseren Lobpreis, selbst wenn es uns schlecht geht. Johannes der Täufer, mit dem ist nicht gut ausgegangen. Der ist ins Gefängnis gekommen und der hat eine Riesenkrise durchgemacht. Der hat, da wo er sein Leben lang gesagt hat, seht das Lamm Gottes, da war er auf einmal im Gefängnis und er schickt dann seine Jünger zu Jesus und fragt, hey, bist du eh der, auf den wir warten sollen? Bist du wirklich der? Weil ich bin hier im Gefängnis und ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Und das, also wenn so ein großer Mann wie Johannes auch Zweifel hat und Krisen hat, dürfen wir das auch haben, Gott sei Dank. Aber er hat auch eine Krise gehabt und mit ihm ist nicht gut ausgegangen. Und jetzt die Frage an euch, wenn es mit euch nicht gut ausgeht oder mit Menschen, die ihr liebt, die ihr wirklich gerne habt, was ist dann? Ist Gott dann noch immer an erster Stelle oder auf einmal ist es vorbei und ich sage, nein, es gibt keinen Gott oder Gott kann nicht gut sein. Es passiert so viel Leid. Und wenn das unser Maßstab wäre, dann müssen wir alle sagen, es gibt keinen Gott. Aber das ist nicht der Maßstab. Gott ist gut, Gott ist gerecht. Und wir dürfen uns ihm unterordnen. Du kannst zur nächsten Folie gehen. Genau, Hund oder Katze. Okay, da war ein Mann, der ist spazieren gegangen. Der war nicht sehr wohlhabend und so, aber der ist spazieren gegangen. Und dann sieht er so einen dreckigen kleinen Hund. Und er denkt sich, oh Mann, so arm. Okay, ich nehme ihn mit. Er nimmt ihn mit. Auf dem Weg nach Hause trifft er eine halb verhungerte, dreckige Katze. Er nimmt sie auch mit, bringt sie nach Hause, er wäscht sie, er füttert sie, päppelt sie auf. Und der Hund, wisst ihr, was er sich denkt? Manche kennen es schon. Der Hund denkt sich, mein Herr, wow, der hat mich gerettet. Der liebt mich, der pflegt mich, der wäscht mich, der füttert mich. Er muss Gott sein. Der gibt mir alles, was ich brauche. Die Katze, die denkt, oh, mein Herr hat mich gerettet. Er liebt mich, der pflegt mich. Er sagt mir so gute Dinge. Er wäscht mich und füttert mich. Ich muss Gott sein. Und ich glaube, dass die Katze ist so ein Bild für, wie die Gesellschaft eigentlich denkt. Ich bin Gott, ich bin in der Mitte, ich sitze auf dem Thron. Und ich glaube, das schwappt auch in die Gemeinde rein. Und wir müssen vorsichtig sein, uns erinnern, wer wir eigentlich sind. Und ich kenne kein fröhlicheres Geschöpf als einen Hund. Und ein Hund denkt aber, oh Mann, das muss Gott sein. Der wartet den ganzen Tag, der ist gehorsam, der hat so ein schönes Leben, oder? Ich beneide manchmal Hunde so arg, weil die essen, schlafen, freuen sich die ganze Zeit. Unglaublich. Genau. Und jetzt die Frage an dich. Du hast dich irgendwann mal bekehrt, wahrscheinlich, oder wenn nicht, noch nicht. Was bist du? Warst du mal ein Hund und bist du jetzt vielleicht eine Katze geworden? Denkst du manchmal so, oh Mann, ja, die anderen Leute da, oder pff, aber ich kann alles besser, ich bin so cool. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, jeder von uns ist ab und zu eine Katze, oder? Jeder denkt manchmal so, hey, ich bin eigentlich ein guter Christ oder ich bin eigentlich wirklich nichts, also nicht von schlechten Eltern. Aber genau, wir dürfen das nicht glauben, dass der Grund, warum Gott sich um uns kümmert, wir sind, sondern der Grund, warum Gott sich um uns kümmert, ist, weil er uns liebt, weil er so groß ist. Genau. Und es gibt so ein paar Fragen, so, wie weiß ich, ob ich stolz bin, ob ich hochmütig bin? Frag dich mal, wie geht's dir, wenn jemand anderer richtig, richtig gutes Lob bekommt? Vor deinen Augen. Was macht das mit dir? Ein anderer, der dasselbe macht wie du und der wird gelobt. Macht das irgendwas mit dir? Was ist, wenn jemand anderer erfolgreicher ist? Oder wenn jemand anderer auf einmal urcool ist und du bist jetzt auf einmal nicht mehr so cool und jetzt gehen alle zu dem anderen? Ja. Oder im Geistlichen gesehen, wie Johannes der Täufer. Was ist, wenn du einen Dienst vor dir siehst und du hast Prophetien bekommen, so hey, du wirst vor Leuten reden, du wirst in der ganzen Welt predigen. Wir sagen das sehr schnell, glaube ich. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Wirst du dann noch immer beten, die Bibel lesen? Was ist, wenn du nie berühmt wirst? Was ist, wenn niemand dich je sehen wird? Ja, und da gibt es noch die eine Frage. Warte mal, ich schaue jetzt einfach nach. Ja, genau, die nächste Folie bitte. Genau, warum ausgerechnet ich? Ich glaube, die Phrase, die hören wir, wenn jemand in richtig einer fetten Krise drinnen steckt. Wenn jemand nahe stirbt, dann warum, weiß nicht, warum musste dieses Kind sterben? Warum ausgerechnet? Und warum ausgerechnet ich? Warum passiert das mir? Warum musste mir das geschehen? Gott, warum? Und ich glaube, es ist okay, Gott kommt damit klar. Aber wir müssen nicht da stehen bleiben, sondern wir können eine andere Sichtweise haben auf die Dinge. Wir können die Sichtweise der Demut ist, warum ausgerechnet ich? Warum darf ich leben, sogar wenn ich sterbe? Warum darf ich ewig leben? Warum werde ich von Gott geliebt und so viele Menschen draußen nicht? Warum gerade ich? Warum habe ich erkennen dürfen, wer Gott ist? Warum habe ich erkennen dürfen, wer ich selber bin? Nicht, weil ich es verdient habe. Das ist aus Gnade. Und ich glaube, ich habe manche Leute kennengelernt, die denken so, die Karin Bätschel zum Beispiel ist so eine, die durch wirklich schwierige Zeiten geht, wo ihr Mann stirbt an Krebs und sie bleibt Gott treu und sagt, Gott, du bist mir immer treu gewesen. Sie hat ja das Lied bei der Verabschiedung singen lassen. Was für ein Herz, was für eine Demut, oder? Weil wenn wir Gott anklagen, ist das eigentlich, ich stelle mich über Gott, ich werde Gottes Richter. Gott, wie kannst du? Aber die Wahrheit ist, Gott ist oben. Und wenn ich mich unterwerfe, wenn ich mich vor Gott demütige, dann passiert was ganz Schönes. Das ist wie ein Hund, der dann ganz fröhlich ist, der die Liebe seines Herrn empfängt und es ist unglaublich befreiend. Und es gibt Leute in der Bibel, die haben auch, also Hiob zum Beispiel, er sagt, ich habe von Hörensagen, habe ich von dir vernommen. Aber dann, wo er Gott selbst begegnet ist, hat er einfach nur gesagt, okay Gott, ich bin still, ich sage kein Wort mehr. Jetzt haben meine eigenen Augen dich gesehen. Das ist Demut. Demut, die kommt, weil wir auf einmal sehen, wer Gott ist. Da gibt es andere wie den Petrus, der zum Beispiel Fische fängt und dann sagt Jesus, wirf es dort aus, dann sind so viele Fische. Er kommt ans Ufer und fällt vor die Knie und sagt, Jesus, geh weg von mir, weil ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt auf einmal, wer er ist. Das ist, er erkennt, wer Gott ist und er wäre nie, also jeder, der Gott begegnet, im Alten oder Neuen Testament, der fällt auf seine Knie wie tot in Daniel oder Hesekiel oder das ist, und am letzten Tag, da werden sich alle Knie beugen, wie wir gelesen haben, und alle werden bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und wir werden alle auf die Knie fallen, weil wir anders nicht können vor Gott, weil er es verdient, weil er wirklich Gott ist. Und jetzt ist vielleicht die Frage, okay, ich habe Stolz in mir oder ich möchte demütig sein, ich will es wirklich, ich weiß nicht, wie das geht. Gott sagt in seinem Wort ganz klar eigentlich in 1. Petrus 5, Vers 7, er sagt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit und dann, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das klingt sehr ähnlich wie mit dem, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich bin demütig, lernt von mir. Ich glaube, das ist eine Riesen-Connection zwischen Sorgen und Demut. Wenn ich wirklich demütig bin, sorge ich mich um gar nichts, weil ich weiß, Gott hat alles in seiner Hand. Und das ist dieser Ort, wo Gott uns haben möchte. Dieser Ort, wo wir auf den Knien sind und sagen, hey Gott, danke, dass ich leben darf. Und ich möchte für dich leben, ich möchte dir mein ganzes Leben geben, alles. Weil es gibt keinen anderen Menschen, nicht mein Partner, nicht meine Kinder, nicht meine Eltern, sind wert, dass ich für sie lebe, sondern du alleine, weil du hast mich geschaffen, du hast mich gemacht und du hast mich geliebt. Und ich bin dein Kind und ich bin wertvoll, weil du mich liebst. Ja, Jakobus 4, Vers 6 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jetzt unterwerft euch Gott, demütigt euch vor Gott. Das heißt einfach nur, erhebt ihn und beugt euch nieder vor ihm und sagt ihm, sei du mein Herr, sei du die Nummer eins. Wenn du Demut haben willst, ist das der erste Schritt, zu erkennen, wo dein Stolz ist, zu erkennen, wer du bist. Da kannst du Gott auch drum bitten und dann zu sagen, hey Gott, du sei Nummer eins in meinem Leben, bitte, übernimm alles. Und manchmal sind wir mühselig und beladen, weil wir versuchen, unser Leben in Ordnung zu bringen, im Griff zu haben. Unser Kind, das so rebellisch ist, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und Gott sagt, hey, gib das mir ab, vertrau mir. Ja. Und wir dürfen sagen, so wie es ganz am Anfang geheißen hat, Hosanna, Sohn Davids, Herr, hilf. Herr, schenk du mir die Augen, dass ich sehe. Herr, hilf du mir, dass ich begreife, wer ich bin und wer du bist. Schenk du Offenbarung, Heiliger Geist, mach du mir klar, wer ich bin. Hilf mir, eine klare Sicht auf die Dinge zu haben. Hilf mir, dir zu vertrauen. Genau. Und eine so coole Sache, die Gott erfunden hat oder geschaffen hat, das nennt die Bibel Buße. Und das ist eines der schönsten Dinge. Das ist so ein negatives Wort vielleicht. Es klingt so irgendwie gezwungen. Aber Buße ist eines der allerschönsten und befreiendsten Dinge. Das, egal was du getan hast, egal wie du gefallen bist im Stolz, du kannst zu Gott kommen, auf die Knie fallen und sagen, Gott, bitte vergib mir, ich will umkehren. Bitte hilf mir umzukehren. Und das Coole ist, Gott macht das. Gott kehrt dann dein Herz um. Das ist so genial, auch bei der Bekehrung. Bin nicht ich, der sich bekehrt. Also ich bekehre mich, sondern Gott. Alles ist aus Gnade, alles ist von Gott. Und das ist bei Buße auch. Ich kehre um und Gott kehrt mich um. Und auf einmal ist mein Herz anders. Und es gibt nie einen Punkt, wo ich sagen muss, so jetzt ist alles vorbei. Nein, ich kann immer umkehren. Buße, das ist so was Schönes. Das heißt einfach umkehren, aufgeben, zu sagen, Gott, ich brauche dich, Herr, hilf, Hosanna, Herr, hilf mir. Ich bin wirklich in einem Schlamassel, ich brauche dich, hilf mir. Okay, ich komme eh schon zum Schluss. Offenbarung, Kapitel 2 und 3, das sind so 7 Sendschreiben, also Kapitel 2 und 3 in Offenbarung. Da schreibt Jesus an die 7 Gemeinden. Und es gibt 2 Gemeinden, wo Jesus viel Lob hat. Die eine wird verfolgt und die andere macht auch sehr viel richtig. Und bei allen anderen Gemeinden, könnt ihr selber nachlesen, steht irgendwo im Text, tu Buße. Das sind Gemeinden, das sind Christen, die Jesus nachfolgen, die wie wir nicht alles auf der Reihe haben. Und Jesus sagt ihnen, hey, tu Buße. Und ich möchte auf die letzte Gemeinde von Laodicea, ist glaube ich, möchte ich eingehen. Und du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche gar nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Und das sagt Gott nicht, oder Jesus nicht, um uns niederzumachen, sondern das ist wirklich, das ist die Wirklichkeit. Ich habe nichts aus mir, die Bibel sagt, da ist nichts Gutes in mir und ich kann nichts machen aus mir heraus. Jesus sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt, könnt ihr keine Frucht bringen, ihr könnt gar nichts bewirken. Und genau, okay. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Gott sei Dank bleibt es nicht bei dem. Er sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern tu Buße, kehre um. Und das sagt er zu Christen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden gemeinsam das Mahl feiern. Und das, die Tür, die wir öffnen können, die hat der Ben schon angesprochen. Und ich bete einfach, dass wir wirklich unsere Tore weit aufmachen und rufen, willkommen, gepriesen seist du und komm herein, zieh ein in mein Herz. Und die Frage ist, willst du Jesus einziehen lassen in dein Herz? Willst du den König sein lassen? Nicht nur so nennen, sondern soll er wirklich Nummer eins sein in deinem Leben? Wir wollen uns jetzt einfach eine Zeit nehmen zum Beten und ihr könnt einfach selbst mit Gott reden, genau, sprecht mit ihm oder wenn es Gedanken gibt, die wichtig sind, schreibt es euch auf und redet mit Gott. Gott ist so gut und wer sich vor ihm demütigt, den wird er zur rechten Zeit erheben und er vergibt jedes Mal und er ist so ein guter Gott. Genau. Dann bete ich noch zum Abschluss. Danke Gott, dass du so krass bist einfach. Du hast alles und du bist so mächtig und so stark und du bräuchtest eigentlich niemanden, trotzdem schaffst du uns, erschaffst du uns. Und du kommst selbst auf die Erde und demütigst dich selbst, gehst als Beispiel voran. Und du machst dich selbst zu nichts. Und stirbst sogar an unserer Stelle. Vater, warum ausgerechnet wir? Warum haben wir das verdient? Und wir haben es nicht verdient, weil du hast das gemacht, weil du uns liebst. Und wir dürfen als geliebte Kinder einfach aufatmen. Und wir dürfen sagen, Herr, komm, bitte, komm, zieh ein in mein Herz. Du sollst Nummer eins sein. Und du, für die du nicht Nummer eins bist, Herr, du kommst herein, wenn wir dich bitten. Und wir bitten dich, sei unser Herr. Wir wollen dir gehorchen. Wir wollen anderen vergeben. Wir wollen dir nachfolgen. Bitte komm, zieh ein in unser Herz. Zieh ein in unser Herz, sei du unser König. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Demütig auf dem Esel. Danke, dass du uns geliebt hast, von Anfang bis zum Ende.